Ja, stell dir mal vor, da landen jetzt so Außerirdische und gucken sich das so an. Das ist okay, ihr habt hier Fahrzeuge erfunden, weil ihr so langsame Anatomie habt. Und was macht der da jetzt genau? Ja, der reibt seine Wasserpumpe auf den Gehweg.
Du musst die Pumpe anbeten, das ist bei Opel eine Schwachstelle.
Das hier ist Crash GT, der Autopunk-Podcast mit Norman Gocke
und Helge Thomsen.
Garantiert ohne Luftfilter, ohne Drehzahlbegrenzer und ohne Spurhalteassistent. Meine schönste Autopanne.
Ja, es wird Zeit, dass wir das Liegenbleiben mal wieder normalisieren in dieser geleasten Welt. Ja.
Ja, ist ja totaler Widerspruch, ne? Meine schönste Autopanne, weil in dem Augenblick, wo du liegen bleibst, hast du ja eine scheiß Laune. Und dann passieren ja die interessanten Dinge.
Ich glaube, wir gehen einfach damit falsch um. Du kannst ja nicht eine 50 Jahre alte Kiste kaufen und dann erwarten, dass das Ding wie ein Neuwagen einfach durchrennt.
Aber man fährt ja erstmal immer los und denkt, wird schon gut gehen. Alles durchgeguckt, ne? Öl, Wasser, Musikkassetten an Bord,
ja, aber
Getränke.
Ich höre mir ja gern so diese ganzen Business-Psycho-Podcasts immer an. Da spricht man immer vom Mindset. Ja, ich glaube, man muss auch so einer Panne mit dem richtigen Mindset begegnen.
Ja, weil du fährst doch nicht los und denkst mir, ja, hoffentlich bleibe ich liegen, weil dann habe ich dann passieren tolle Dinge, weil ich bin so positiv drauf oder was?
Ist auch geil. Ich wechsle nie den Unterbrecherkontakt. Ich will was erleben.
Ja, genau. Es passiert sowieso immer dann, wenn du eigentlich gar keinen Bock hast oder wenn es nicht passt.
Ja, das ist richtig. Ne? Also das passiert ja selten, wenn du mal losfährst und denkst, Mensch, heute hätte ich mal die 4 Stunden Zeit. Aber dennoch, finde ich, ist das ein Ereignis, das man auf sich zukommen lassen muss.
Und du kommst ja am Ende immer an. Oder bist du mal irgendwann mit einer Panne wirklich wieder nach Hause gefahren oder gefahren worden?
Ich bin im Leben immer gut damit gefahren, mein Schicksal zu akzeptieren.
Also pass auf, dann fange ich doch gleich mal mit eine Sache an, die mir passiert ist. Ford Granada, kennst du ihn ja, die 76. Mein Daily Driver und es war Winter und wir fahren, ich glaube, da waren wir sogar irgendwie in eure Richtung unterwegs. Wir fahren mal ins Ruhrgebiet und dann habe ich Ivo getroffen, einen Freund, und die gingen ja alle in Zwischenfall.
Gruftibude in Bochum,
genau.
Und wenn du da reingegangen bist, bist du morgens um 4 wieder rausgekommen und wolltest nicht mehr weiterleben. Völlig depressiv, hast nach Patchouli gestunken.
Ja, wir haben das versucht, mit Drogen zu kompensieren. Das Ding war, wir hatten schwarze Klamotten an, weil wir wollten ja nicht auffallen. Wir sahen trotzdem aus wie die Papageien zwischen diesen ganzen Ruhrpott-Gruftis. Naja, auf jeden Fall sind wir mit meinem Granada dahin geknattert. Das war auch alles fein. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie wir dann zu Ivo im frühen Morgen gefahren sind. Aber am nächsten Spätvormittag wollten wir zurück nach Hamburg. Und irgendwann fängt das an, im Getriebe Geräusche zu machen. Ich dachte, ich habe noch irgendwie ein Piepen von gestern Nacht. Und dann hat sich ein Gang nach dem anderen verabschiedet. Der vierte hat noch bis zuletzt durchgehalten, weil der geht ja die Verzahnung gerade durch und dann komplett Exitus.
Keine Öl drin?
Nee, weiß ich nicht. War einfach alt, zu viele Burnouts. Öl war immer drin. Also glaube ich, weiß ich nicht.
Am Öl hat es nicht gelegen?
Nee, war nichts drin. Ja, auf jeden Fall war die Karre im Arsch, ADAC. Und ich bin ja ADAC Plus Mitglied seit 1996. Ja, nee, da schleppen wir sie zur Werkstatt. Ne? Nee, die Werkstatt geht jetzt hier nicht. Das Auto muss nach Hause. Ich habe noch ein Getriebe, Ersatzgetriebe liegen. Das Ding muss in eine Spezialwerkstatt. Und dann haben wir den Typen belabert, dass er uns Huckepack nimmt nach Hause. Mit meinem Kumpel, wer war denn da überhaupt mit? Ich weiß gar nicht mehr, wer da mit war. Ich glaube, mein Mitbewohner Hannes war mit. Und dann saßen wir jetzt mit diesem Typen vorne in diesem Abschlepper, in diesem MAN, der Granada hinten drauf. Wir müssen jetzt einmal an die Tanke. Ich habe einen vollen Tank. Nee, wir müssen an die Tanke, mein Freund. Und dann haben wir eine Kiste Bier an der Tanke gekauft und sind mit diesem Typen 4 Stunden im Auto gewesen. Und der war nicht nüchtern, glaube ich, am Ende. Wir haben den so voll gelabert und der hat uns Geschichten erzählt. Und das war hochspannend, weil auf einmal war die Panne scheißegal. Wir hatten die Party am Abend im Zwischenfall. Der Wagen kommt zu mir nach Hause. Ich muss noch nicht mal fahren, weil der steht ja hinten drauf. Und dann haben wir uns einfach beschädelt.
Oh, so entstehen echte Männerfreundschaften.
Ja, ich habe auch die Telefonnummer von dem Typen bekommen. Gerhard, alter Ruhrpott-Typ. Der war so um die 60 und hat einfach Scheiße durch die Republik gefahren.
Hoch auf dem gelben Wagen.
Ja, genau. Haben wir nicht gesungen, aber er war gut drauf. Er hat auch, wir haben immer abwechselnd Mucke gehört. Ich glaube, er hatte CD drin und wir haben uns immer Songs gewünscht von ihm, die er natürlich nicht hatte. Wir haben uns dann irgendwann auf AC/DC geeinigt, da wurde er nochmal richtig wild. Ich so, ey, Alter, fahr vorsichtig, mein Auto ist da hinten drauf. Aber war eine schöne Panne.
Aber das meine ich ja, ne? Also eine Panne plant man nicht, eine Panne kann man in der Regel nicht planen, es sei denn, man ist so irre und sabotiert sein eigenes Auto. Und dadurch, wenn man sich darauf einlässt, kann man da immer was erleben. Viele machen ja den Fehler und sichern als erstes die Pannenstelle ab, rufen dann den ADAC an und kümmern sich dann darum, woran hat es gelegen. Und das ist ja komplett falsch.
Aber der ADAC, der kann doch gar nicht mehr die Karre durchchecken. Die kommen ja irgendwie nur mit dem Abschlepper. Ich kenne nämlich auch noch Leute, die sagen, ja, hier Keilriemen habe ich da, mache ich dir mal eben.
Also eine Faustregel, ich glaube, die ist auch laut ADAC, ist, wenn man ausrollt, sollte man sich erst 3 Stunden später wieder um das Fahrzeug kümmern.
Was?
Dazwischen, die Checkliste ist, wo bin ich hier eigentlich?
Wer bin ich?
Was kann man hier erleben?
Auf dem Standstreifen.
War ich hier schon mal? Und genieße den Moment, genieße den Ort, denn aus freien Stücken wärst du ja hier nie hingefahren. Das heißt, es ist ein Wink des Schicksals.
Du meinst, das Universum hat gesagt, sieh dich mal um, wo du gerade bist. Das ist jetzt eine Challenge.
Bosch oder Delco oder welcher Gott auch immer hat entschieden.
Ja, also solange der Gott nicht Lukas heißt.
Nein, aber man kann da ja auch tolle Sachen erleben und man kann ja erstmal sagen, okay, jetzt bin ich hier irgendwo K41 Ortsumfahrung von Hameln. Keine Ahnung, wie da die Ortsumfahrung heißt, aber da gucke ich jetzt erstmal nach. Ja? Also dieses ganze Panik und dieses schlechte Laune und so, das bringt ja in dem Moment nichts, denn wir sind ja alle selber schuld. Wenn man es mal überlegt, so ein B-Kadett wurde damals gebaut, um 6 oder 7 Jahre zu halten. Wenn du im Jahr 2025 noch damit rumfährst, ist ja letzten Endes jeder Kilometer ein Wunder, ein Geschenk. Würden die Ingenieure von damals noch leben, könnten sie es selber nicht glauben. Und ich glaube, so ist so ähnlich wie, wenn ein geliebter Verwandter stirbt, dann wird dir erst im Nachhinein bewusst, wie wertvoll die Zeit mit ihm war. Und so genießen wir auch jeden Kilometer, den wir mit solchen alten Autos, die ihre Lebenszeit längst überschritten haben.
Sag mal, kann das sein, dass du das philosophisch dir gerade schönredest, dass du mit deiner Schrottkarre einfach nur liegen geblieben bist?
Ja, soll ich schreien?
Nein, aber der erste Weg in die völlige Zufriedenheit ist tatsächlich, du akzeptierst dein Schicksal. Und wenn du nämlich zum Beispiel, wie ich mal irgendwann gesagt habe, für mich gibt es keine Zufälle, das hat alles einen Sinn. Manchmal verstehe ich ihn erst ein paar Jahre später. Aber genau das, was du sagst, wenn du irgendwo liegen bleibst und du lässt dich drauf ein, dann passieren Dinge. Bei mir war es in dem Fall Gerhard, der interessante, geile Geschichten aus
Seid ihr immer noch zusammen?
Ja, das schweißt ja auch zusammen. Ne? Ich habe das Stockholm-Syndrom mit ihm bekommen. Der hat auch tatsächlich in der Zeche malocht und hat Storys erzählt. Und er hat auch erzählt, dass damals, ne, also wer richtig was drauf hatte, der hatte dann Taunus vor der Tür stehen. Und die noch nicht so weit waren, die hatten nur einen Käfer. Und das konntest du in der Reihenhaussiedlung da im Pott, konntest du das ja alles sehen. Und das hat er erzählt und das war total geil. Er kann natürlich auch Granada und deswegen haben wir ihn auch schnell überzeugt bekommen, so, ey, komm, fahr mal die Karre nach Hause. Ich habe das Auto 2-mal im Regal. Was soll ich denn jetzt bei ATU? Willst du mich verarschen?
Wenn er einmal einen ATU-Mechaniker Hand anlegt, dann ist die Karre ja breit.
Ja, da geht ja gar nichts mehr. So.
Nee.
Und das hat er kapiert und dann hat er auch angekreuzt, Weiterfahrt nicht möglich, Fachwerkstatt und so.
Der muss zu Kienle.
Der muss zu Kienle, genau. Und dann kann er nochmal die Fahrgestellnummer umkloppen.
Nein, aber das Ding ist ja wirklich, was ich gerade meinte, so... Man nimmt das immer so als selbstverständlich hin, dass ein beinahe 60 Jahre altes Auto so läuft.
Also wir reden hier natürlich immer nur über alte Karren, ne, wo du keine Mobility-Guarantee hast.
Ja.
Und das macht es dann ja interessant. Da kannst du ja auch mit Hausmitteln noch reparieren.
Von daher finde ich schon, dass man da bei einer Panne das einfach hinnehmen muss, weil es einfach eine Natur der Sache ist. Das Gute ist ja, vielfach sind es ja wirklich diese Kleinigkeiten wie Unterbrecherkontakt, was weiß ich, was kann es noch sein, Pluskabel von der Zündspule abgebrochen nach 55 Jahren Vibration und so weiter. Aber wenn du einfach 200 Kilometer irgendwo hinfährst mit so einem Auto, hast du so eine Fahrt manchmal nach wenigen Tagen schon wieder vergessen. Aber durch solche Zwischenfälle meißeln sich ja manche Geschichten für ewig auf deine eigene interne Festplatte.
Weißt du, bis wie der Laden hieß in Bochum, wo wir hingefahren sind?
Ja, Zwischenfall hast du gesagt. Zwischenfall,
ja genau.
Ja.
Ja, du hast ja gerade Zwischenfall gesagt. Das ist ja nun, das ist ja kein Zufall. Wir bleiben da einfach liegen. Zwischenfälle.
Siehst du? Ja, aber normalerweise, selbst in Essen sind wir nicht losgefahren, um im Zwischenfall zu enden. Ja, okay. Ihr seid sogar in Hamburg losgefahren. Das war klar, dass ihr die Götter verärgert. Mhm. aber für mich zum Beispiel, Absolut unvergesslich ist, wie der damalige Motorraver-Geschäftsführer Ulle mal auf der Kühlbrandbrücke wegen einer Autopanne Suizidalarm ausgelöst hat. Das ist für mich wirklich eines meiner schönsten Autoerlebnisse. Das war irgendwie mal so Redaktionsschluss abends und da bin ich mit Ulles Knutzen gefahren, weil er zwei Bier getrunken hatte. Sein völlig, wie hieß der nochmal, dieser nette, völlig verdrehte Hund.
Beamer.
Beamer, genau. Der war immer voll drauf. So ein Asset-Hund. Und damals gab es ja noch den Freihafen. Da konnte man ja gar nicht so einfach durchfahren.
Nee, da war Zoll.
Genau, das war noch Zoll, Zollfreigebiet. Wie heißt das?
Freihandelszone. Nee, Zollgebiet. Also wir sind da 10-mal durchgefahren und beim 11-mal hält er uns an. Wir haben gesagt, wir sind doch schon 10-mal durchgefahren. Ja, ja, das macht ihr doch extra. Jetzt habt ihr bestimmt was im Kofferraum. Ja,
diese unfreundlichen Männer in diesen Glaskisten da. Das sah immer so ein bisschen aus wie in Amsterdam. Ja, genau. Und genau, dann sind wir da durchgegurkt Richtung Kühlbrand und dann war da noch eine Ampel vorweg, da war dann rot, da standen wir dann mit dem Knutzen und dann zog links Paddel mit seinem Kadett B in Position und spielte mit dem Gas. Der hatte nur halb so viel Hubraum und Ulle dann so, mach ihn platt. Ja, und dann Gas gegeben. Paddel hat uns echt mit einem B-Kadett 1.2S stehen gelassen. Ich glaube, Ulle, es waren 2 Liter V6 oder so.
Ja, der ist träge, ne?
Und dann so... Dritter Gang unter Volllast gibt das einen infernalischen Knall. Drehzahl schießt hoch, ging gar nichts mehr, irgendwas im Antrieb, lose, kaputt, weg. Und dann sind wir auf der Rampe von der Kühlbahn, auf der rechten Spur, ausgerollt.
Berghoch oder bergrunter?
Nee, ging noch, für uns ging es ja immer nur bergauf. Ja. Also noch bergauf, diese zwei Pylonen so im Sichtfeld, ne? Es war nachts, weiß ich nicht, 22, 23 Uhr. Und dann war da Feierabend und die linke Fahrspur ist ja schmaler. Das heißt, die Laster kamen gar nicht so an uns vorbei. Da hat sich direkt ein irre Stau auf der Kühlbrand gebildet. Mhm. Und dann war das noch so, ich konnte ja keinen Gang mehr einlegen, weil der Antrieb war ja frei. Wie sich nachher herausgestellt hat, im Diff war gar kein Öl mehr. Deshalb hatten wir Zahnausfall. Und
Wartungsstau.
Genau, und dann musste ich im Auto sitzen bleiben, weil die Handbremse ging auch nicht. Da war das Seil gerissen. Das heißt, ich musste dann irgendwie immer auf der Bremse stehen bleiben. Und Ulle dann irgendwie so, boah, du, ich muss mal pinkeln. Und ist dann ausgestiegen. Und dabei
das
ist.
Das war mir sofort klar, dass der sofort pissen muss. Musste und Pipi. Dann denken die Leute, der steht da an der Reling.
Genau. Ne, Beamer ist dann weggerannt, weil das hat einen riesen Knall gegeben aus dem Antrieb. Der Hund, zack, bumm, wie so eine Silvesterrakete, ist da so die Kühlbrand hochgerannt. Ulle hat da vom Geländer in die Elbe gepieselt. Und das wiederum hat dann auf Kamera wohl irgendwie zu so einem Suizidalarm geführt. Und auf einmal. War
SLK oder was?
Die ganze Kühlbrand voll mit Blaulicht. Ein Streifenwagen kam sogar so über den Gegenverkehr angepfeffert. So mit, wir können über alles reden. Nein, warten Sie. Und wir waren ja eigentlich nur ganz normale Jugendliche. Und dann kam auch von hinten ein Auto an und die dachten dann, ich wäre auch betrunken. Und dann sagt er, steigen Sie mal aus. Ich so, nee, mache ich nicht. Die, Sie steigen jetzt aus. Nee, mache ich nicht. Dann rolle ich euch nämlich drauf.
Weil die Handbremse nicht
geht. Das Auto, ne? Ich habe ja da schon eine Stunde im Auto gesessen und das Ding mit der Fußbremse gehalten. Und das war einfach wirklich, das war mein schönstes Ford-Erlebnis. Ne? Wie wir da die ganze Kühlbrand lahmgelegt haben. Von unten fuhr dann noch so von der Hafenpolizei so eine Backkasse auf. Schon mit so, da stand so ein Werner an der...
So ein Spanntuch aufgespannt.
So ein Werner an der Reling mit so einem Schwimmreifen in der Hand. Und warum? Weil Ulle nicht nach dem Diffel guckt. Ja. Und,
Großeinsatz, Hilfe.
Das war richtig gut. Und das war tatsächlich auch so. Da kam dann nachher so schnell wie... noch nie in meinem Leben eine ADAC-Abschlepper, weil wenn die Polizei den ruft, dann geht's zügiger.
Ja, dann geht das auf einmal. Ne?
Dann geht das wieder
so,
alles.
So, bei meinem Getriebe musst du mir 2 Stunden warten.
Nee, wenn die das machen, dann ist da, dann schmeißt der einfach ein anderes Auto in den Straßengraben, was der gerade hinten drauf hat. Und dann kam der auch an und der war extrem nett. Das war sogar der Fahrer war ein damaliger Besucher der Motodrom-Partys. Der kannte das Auto, der wusste, wer diese verstrahlten Menschen sind.
Den hol ich mal schnell weg, da oben.
Beamer hatten wir auch wieder gefunden und der sagte dann, ja du, da ist ja jetzt eine Panne, aber wenn ich schreibe, ihr seid da irgendwie von Bordstein gefahren, dann ist das ein Unfall, dann kriegt ihr eine Woche einen Leihwagen. So nett war der und hat dann da irgendwie uns einen vorgeschwärmt, wie toll immer diese Motodrom-Partys sein würden. Ja,
man muss halt Leute kennen.
Man muss die richtigen Leute abfüllen. Ja.
Das genau, und der, wo du vorhin Zoll gesagt hast, ne? Wir sind ja auch immer durchgefahren, weil die Schrauberhalle war ja in Wilhelmsburg und irgendwann haben die uns angehalten, ne? Und die haben aber auch nicht mehr danach gefragt, ob wir was im Kofferraum haben, sondern so, ey, sag mal, mein Schwager, ne, der hat ja auch so einen Granada. Hast du noch ein paar Rücklichter?
Ach, die Dielen da an der Schranke, ja?
Ja, doch, ja, haben wir. Bringe ich nächstes Mal mit. So, also man muss die Leute halt kennen und wenn dann mal so ein Scheiß passiert. Aber geile Geschichte, obwohl das jetzt zweimal Ford ist, was liegen geblieben ist, ne?
Ich bin ein großer Ford-Fan, aber ich mache mir da auch keine Illusion.
Ja. Ja. Genau, wo wir bei Ford sind, ich bin natürlich öfter mit dem Ford liegen geblieben. Das andere Mal war ich mit Felix Hertel, hier Kiez Customs, waren wir bei Christian Rühle, weil ich mir den total verranzten Ford Falcon Sprint bei ihm gekauft habe. Total verrostete Gurke, die hat er irgendwie in Texas aus der Wüste geholt. Man kann es Patina nennen, aber das Dach war eigentlich schon durchgerostet. So. Motor angeblich gemacht, ne? Ja, natürlich sind wir liegen geblieben. Irgendwie oben Kipphebel gebrochen.
Anwenderfehler.
Anwenderfehler. Und dann waren wir irgendwo zwischen Stuttgart und Frankfurt von der Autobahn runter auf 6 Zylindern. 2 ausgefallen, irgendwie Ventile nicht mehr geschlossen, geöffnet. Und dann, ja, ADAC, was machen wir jetzt? Ich ihn angerufen, ja gut, dann muss die Karre halt zurück. Wir gucken dann nochmal rein. Für uns war die Reise zu Ende. Und dann kam ADAC, hat die Karre mitgenommen und wir haben auf den Leihwagen gewartet. 3 Stunden, was machen wir denn jetzt? Wir sind im Dorf, 17 Uhr, 17.30 Uhr. Ja, mal gucken, ob die Dorfkneipe schon auf hat. Zur Eiche oder wie das Ding hieß. Und dann sind wir da rein. So. Und dann so schon total dreckige Hände, weil wir wollten ja selber reparieren. Ging natürlich nichts mehr. Und dann hörte der Klavierspieler auf zu spielen, so wie in so einem Saloon. Und dann kommen die Fremden rein. Was wollt ihr denn hier? Wir brauchen Bier. Und am Ende saßen wir da 3 Stunden, haben Bier getrunken und haben uns mit Einheimischen in komischen Dialekten über Motoren unterhalten, was alles so auseinanderfliegen kann. Und dann haben wir irgendwie so einen bescheuerten Charan bekommen und sind dann nach Hause gefahren. Auch eine geile Geschichte wieder. Passiert ja natürlich nicht, wenn du nicht mit einer alten Karre losfährst, ohne dich um die Technik zu kümmern.
Wir sind mal wegen einer Ami-Panne in einem Swingerclub in Hohldorf gelandet, in den man unter anderen Umständen mit Mitte 20 auch nicht reingegangen wäre. Weißt du, so ein fensterloser Betonbau, an einer Ausfallstraße, Landstraße, eben nirgendwo mit so einem Schotterparkplatz. Und dann heißt das Ding irgendwie sowas wie Malibu, ist so blau illuminiert mit so einer Airbrush-Palme oder Graffiti-Palme auf der Fassade. Da gehst du ja nicht rein mit 25.
Aber das war doch ein Zeichen, dass ihr da liegen geblieben seid. Da habe ich nämlich auch gleich noch eine Geschichte mit so einem Club, aber das ging nicht so gut aus. Erzähl weiter.
Das war ein Chrysler Town & Country in Hamburg gekauft. Boah, nagel mich nicht fest. Ich glaube, weil der Vorbesitzer die Klimaanlage ausgebaut hatte, stimmte die Übersetzung dadurch nicht mehr zur Lichtmaschine. Aha. Das heißt, die Lichtmaschine drehte quasi zu langsam. Ja, weil wenn der Riemen sonst noch über den Klimakompressor läuft, dann ist da irgendwas im Gleichgewicht. Irgend so ein Problem hatte das Ding. Das heißt, die Ladekontrollleuchte ging nicht an, aber irgendwann hat das Ding auf der A1 noch einmal so geruckelt und poff gemacht. Mhm. Und dann so mit der letzten Kraft, mit diesem 2,5 Tonner so die A1-Ausfahrt so raus und dann da irgendwo im Schotter. Und dann hat der ADAC auch gesagt, was ist das für ein Auto? Ja, so Chrysler Town & Country. Ist das so ein Chrysler Voyager? Nö. Und dann so kurz so die Telemetrie, da hatten durchgefaxt und dann hieß das so, oh Moment, nee, das dauert. Da können wir ja nicht mit dem Ducato kommen. Das dauert aber 3 Stunden. Und,
was für ein Baujahr war das?
So ein 72er.
So also ein Riesenschwein.
Ja, genau. Ja. So ein Riesenstationwagen, so 5,70 Meter oder was. Ja, und dann hängst du da halt rum, ne? Und dann wirst du so langsam blöd und dann wird es auch irgendwann kalt und dann haben wir halt da diesen blauen Lichtschein gesehen, so fußläufig. Und dann haben wir, ja gut, ein Getränk geht ja, der ADAC braucht ja eh noch ewig. Und der hat ja auch unsere Nummer.
Und der hat vor allem auch blaues Licht, ne?
Was macht es? Es leuchtet blau. Genau, und das war dann letzten Endes ein Fehler, weil das waren dann die längsten 2-3 Stunden meines Lebens, weil in dieser Kontaktbar saß Jabba the Hutt, ein riesen Fleischball. Und die war dann immer so dran, na Jungs, was ist es denn jetzt und so, ne? Und da kannst du halt mit 25 jetzt noch nicht so
umgehen. Dann hast du dich direkt in Carbonit einfrieren lassen und an die Wand gehängt.
Ich wollte ja auch niemandem wehtun, man bleibt ja höflich, das ist manchmal auch ein Fehler.
Ne? Aber sei froh, dass ihr da reingekommen seid. Weil ich war auf so einem komischen Event am Strohhofer Autohaus, ne? So ein Tuning-Event, da musste ich irgendwie dummes Zeug reden und hatte so scheiß Laune, das hat nicht funktioniert. Ich habe gesagt, so, ich fahre jetzt nach Hause, geht nicht. Und das kam zurück, habe ich mit meinem Opel Combo Lieferwagen platzt mir der Reifen. Mitten auf der Autobahn. Ich sage, nehme ich halt Ersatzrad, war natürlich auch platt. Na, da haben wir es wieder, nicht geguckt. ADAC schleppt mich bei Hannover runter, war schon 22 Uhr. Ja, keine Werkstatt offen, ich schleppe dich hier mal ins Industriegebiet, da ist ein Reifenhändler. Ich so, ja, aber der Reifenhändler ist ja jetzt dicht oder was? Ja, morgen früh. Dann schleppt er mich dahin, da war dann Puff. Und ich, das ist ja geil, dann kipp mich mal hier ab, ich krieg die Nacht schon irgendwie rum und gegenüber gehe ich dann morgen früh zum Reifenhändler. Der Typ haut wieder ab und dann gehe ich dahin, da war sogar Licht an, da war der geschlossen. Ich dachte, ich setze mich da wenigstens an die
Bahn. Und du warst bereit, dich neu zu verlieben?
Ja, ich war einfach bereit auf ein neues Abenteuer. Mich zu verlieben oder einfach mal durchzuwärmen von oben und von unten, keine Ahnung. Und dann war der scheiß Laden zu. Und dann musste ich im Opel Combo, ist ja Lieferwagen, mit irgendeiner Decke, die ich sonst eigentlich zum Ölwechsel benutze, habe ich mich dann zugedeckt und habe in diesem scheiß Auto gepennt. Und am nächsten Morgen haben die sich kaputt gelacht beim Reifen. Wie siehst du denn aus?
Ich so, ich brauche Reifen. Ich dachte, so ein Combo, den gibt man einfach auf, wenn man strandet.
Ja, aber dann stehe ich da.
Dann versenkt man das
Boot. Es hat geregnet, wo soll ich denn pennen, verdammt nochmal? Der Puff war zu und der Reifen hat er noch nicht offen. So. Und nächsten Morgen habe ich den neuen Reifen gekriegt und das war die Quittung. Und dann konnte ich aber auf eigener Achse nach Hause fahren. Wenigstens
Spaß. Strohhofer Tuning Event. Mhm. Das war dann die Lebensphase, bevor du Baumärkte eröffnet hast.
Ja, und Glasdächer reingesägt habe, genau. Nee, ich habe zu jedem gesagt, sollte ich irgendwann eine Baumarkteröffnung machen?
Ich komme.
Nee, dann könnt ihr alle meine Nummer löschen.
Nee.
Ach, du kommst oder was?
Ja, ja.
Ja, ja, also Obi, ne? Sonderangebote.
Später, wenn sich dann alle bei Guido Knopf vor dieser marmorierten Wand an dich erinnern, möchte ich da sitzen und sagen, ja, und in der Zeit, als er dann drogensüchtig immer diese Hagebaumärkte eröffnet hat, da hatte er bei mir immer ein warmes Bett.
Ja, vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Also im Baumarkt steht ja eh schon Detmüller bei WD40 als Aufsteller. Der muss ja gar nicht mehr selber kommen, der steht da aus Pappe. Und da musst du hin, ne?
Ne, ich finde das gut.
Ja, finde ich auch gut. Ich bin Silvester auch schon mal liegen geblieben. Inner Silvester.
Neujahr.
Ja. Das Jahr kann ja nicht beschissener starten, als dass du in Berlin nach einer schönen Silvesterparty nach 12.
Schon lange her, ne?
Ja, mit dem W116 in Ikonengold Metallic, meinem Kumpel Hippie, Platz der Kühler.
Und Leitungswasser nur eingefüllt.
Genau. Frag mal wieder beim ADAC nach, wer denn in der Neujahrsnacht Bock hat, irgend so ein paar Spinner abzuschleppen. Also auch wieder in die Kneipe rein, weil da waren ja noch die Verstrahlten von gestern Abend. Das war irgendwo Randbezirk Berlin, frag mich nicht, wo das war. Also ich kann sagen, meine Autopannen sind immer mit Baraufenthalt.
Man müsste sich auch mal die Frage stellen, ne? Angenommen, die ADAC-Plus-Mitgliedschaft würde es nicht geben. Wie würde sich das auf die Haarzulassungsstatistik in Deutschland
auswirken? Das ist eine interessante Frage. Ich kann an dieser Stelle aber auch sagen, nein, der ADAC sponsert nicht diesen Podcast.
Aber man kann
er sich macht ja, ihn nur möglich, weil wir nämlich Geschichten erzählen können, die meistens gut ausgehen.
Man kann sich ja aber auch manchmal selbst helfen. Wir haben uns mal irgendwann in Würzburg getroffen für so ein Kreativgequatsche.
Ach ja, wir beide mit Till Schauen, ne?
Genau, von der Oldtimer-Markt. Das war auf der Rückfahrt ein sehr heißer Tag. Und ausgerechnet, da sind wir wieder beim Punkt, es passiert ja immer da, wo du es nicht gebrauchen kannst und wo man auch sonst niemals halten würde, um zu sagen, ach, das gucke ich mir mal an. Autobahnbaustelle, bergauf, A3.
Nee, wer würde schon in der Autobahn, auch hier steige ich mal aus.
Klappstuhl raus.
Ja, ich gucke mir mal einen Pylon an.
Ne? Und auf einmal schoss immer im Knutzentaunus wieder fort.
Ach du Scheiße, wir müssen auch gleich mal.
Schoss die Temperaturanzeige plötzlich so richtig nach oben und ich würde sagen, es war der schönste Schaden an einer Zylinderkopfdichtung, den ich je erlebt habe.
Warum?
Weil plötzlich kam diese obligatorische Dampfwolke und es war kein Raum zum Anhalten. Ich habe gesagt, komm, fahr weiter. Und dann irgendwann war da so eine Baustelleneinfahrt für so Kipplaster oder so. Dann bin ich da rein, mach die Haube auf. Ich habe sowas noch nie erlebt. Kreisrund ist das Wasser so 90 Grad da rausgeschossen.
Wie kreisrund?
Die Kopfdichtung war komplett atomisiert. Also wirklich zu allem.
Also so, als wenn du versuchst, einen Gartenschlauch mit einer flachen Hand so, abzudichten.
Genau. Ja. Ich hatte so den Trevi-Brunnen im Motorraum. Das war noch
alles
so
braun wahrscheinlich, ne? Oder hast du frisches
Kühlwasser? Nee, das war feinstes Destillat. Ja, das war richtig gutes Zeug. Aber ich habe sowas noch nie erlebt. Ich wüsste auch gerne, wo die Zylinderkopfdichtung hin ist. Und das war dann irgendwie so, wo ich mir dachte, nee, das kriegst du irgendwie anders hin. Und da war...
Wie, das kriegst du anders hin, bis die Zylinderkopfschrauben nachziehen?
Das war, glaube ich, so, dass ich in dem Jahr schon so oft angerufen hatte, dass die mich schon gefragt haben, so, ach, Herr Gocke, jetzt
warum sind Sie... Warum legen Sie überhaupt noch auf?
heute dort, ja, so. Nee, irgendwie dachte ich mir so, nee, da kannst du jetzt nicht schon wieder anrufen. Ich denke ja irgendwann, du hast einen Dachschaden. Und dann war da irgendwie so ein Ort und... dann bin ich da hingelatscht und da habe ich dann tatsächlich dieses Kühlerdichtpulver gekauft. Weißt du?
Ja.
Wo alle immer sagen, das verstopft dir die Kanäle.
Ja, bei dem Fall war das auch
egal. Wo ich mir auch dachte, ich bin auch so lange durch die Baustelle gefahren bei 32 Grad, die Karre ist doch eh frack, der Kopf ist doch verzogen. Mhm. Ist jetzt auch egal. Und dann halt, da war auch so ein Bächlein irgendwie, einfach so Leergutpullen mit Wasser. Und das da alles reingekippt, diese gruselige Mixtur.
Also feinstes Gebirgsbachwasser.
Genau, jetzt kommen ja die High-End-Schrauber-Tipps. Mhm. Du musst Gebirgswasser haben und 5 von diesen Granulatdosen.
Ja.
Und dann habe ich das da einfach alles reingekippt und ich bin 2 TÜV-Perioden so weitergefahren.
Nicht und ich musste, so lange wie ein Provisorium.
Und ich musste wirklich kein Wasser nachfüllen. Irre. Also wirklich irre, dieses Zeug. Der freundliche Mensch, der mir dann irgendwann die Zylinderkopfdichtung gemacht hat, hat mich dann nochmal angerufen und gefragt, was war denn da mal los? So irgendwie, weil das alles völlig
verquastet
war und zugemüllt. Aber das hat mich damals sehr beeindruckt, weil ich eigentlich auf chemische Produkte immer nichts gebe. Für mich ist das alles immer so Schamanentum, genau wie so Rostumwandler. Nee, weißt du, Rost musst du runterschleifen und den so eincremen. Das ist doch genau so eine Lüge wie Anti-Aging-Creme, so weißt du. Mhm. Aber ich tue das und singe für sie, so vielfältig ist die Chemie. Das fand ich echt beeindruckend so. Ja? Du kannst dir wirklich auf der A3 an einem warmen Sommertag es dir in der Autobahnbaustelle gemütlich machen und dir quasi aus so Fimo aus der Dose selber eine Zylinderkopfdichtung modellieren.
Das ist eigentlich geil. Das ist auch so ein bisschen wie Gum-Gum für Auspuffanlagen. Das hält auch immer so ein bisschen.
Da habe ich noch nie eine gute Erfahrung mitgemacht.
Ja, kurzfristig. Wird's mal leise, ne?
Ja, und dann schießt es wieder raus, ne? Aus den Löchern.
Ja.
Ja.
Aber hier, wo du Anti-Aging sagst, letztens gelesen, die beste Anti-Aging-Creme ist eigentlich, wenn du 40 bist, sagst du einfach, du bist 50. Denken alle, geil, was nimmst du denn für Mittel, dass du so jung aussiehst?
Folgt mir für noch mehr Spartipps.
Du musst dich eigentlich nach oben lügen. Ja, genau. Also wir haben jetzt echt nur fortliegen geblieben Geschichten. Ich könnte aber auch noch, ich habe noch eine Ford-Geschichte, wo aber ein Chevy-Motor drin steckt. Mein 30er Ford Hot Rod Model A Coupé.
Jetzt kommen hier die Schicksalsberichte aus den Patchwork-Familien.
327 Chevy Small Block drin. Aber der Rest ist halt fort, ne? Wenn das Henry wüsste. Und auf dem Weg nach Kiel zur Fähre, weil wir wollten nach Schweden mit dem Auto auf eigener Achse, selbstverständlich, raucht die Zündspule ab. Mitten auf der A7. Meine Freundin erst noch mal so, ja, vielleicht sollten wir bei so einem Auto doch erstmal ein Warndreieck aufstellen. Und rennt 8 Meter zurück und stellt ein Warndreieck auf. Ich so, okay.
Gesetzlich vorgeschrieben sind 2 Meter, ne?
Ich glaube 2 Meter. So. Ja. Und die ganzen LKW-Fahrer, die gehupt haben, haben wahrscheinlich gehupt, weil sie irgendwie Hotpants anhatte und nicht, weil, ach, der Arme ist liegen geblieben oder Schadenfreude. Aber ich habe es geschafft. Ich wusste schon, dass die Zündspule einen Knack hat. Wir waren an der Zündung vorher dran. Und dann habe ich eine neue Zündspule eingebaut, weil ich habe gesehen, kein Funke mehr. Eingebaut, die war kochend heiß, die alte Zündspule. Und dann... sind wir nach 10 Minuten weitergefahren. Ich glaube, das Warndreieck haben wir stehen lassen und haben die Fähre noch gekriegt. Ne? Also ein Chevy-Motor im Ford geht halt manchmal auch schneller. War auch eine geile Panne, aber die war wirklich nach einer Viertelstunde erledigt. Ein Beispiel nämlich dafür, dass man sofort die Ursache wusste, weil ich da vorher schon dran war. Hast du ja selten, ne? Meistens kommt es ja aus heiterem Himmel. Also so eine Panne macht ja Laune, kann man schon fast sagen.
Trotzdem muss man mal festhalten, ne? Es gibt ja immer diese ADAC-Zuverlässigkeitsstatistiken und so weiter, wo Toyota immer gewinnt. Mhm. Wenn man das jetzt mal so runterbricht auf Klassiker, da kommt ja Ford nicht gut weg, ne? Das müssen wir ja mal ganz deutlich sagen. Nee, überhaupt
nicht. Aber war mir egal, weil ich war mit meinem Granada in ganz Europa unterwegs. Ich kann jetzt nicht erzählen, wie oft wir liegen geblieben sind, weil wir sind auch immer wieder nach Hause gekommen. Und das Wichtigste war, dass wir in der Schinkenstraße morgens um 5:30 auf Mallorca nicht mit kochendem Kühler liegen geblieben sind, weil da hätten wir ein bisschen was erklären müssen.
Ist ein Ford so ein bisschen sowas wie ein rumänischer Straßenhund?
Ja.
Kauft man den nicht aus ästhetischen Gesichtspunkten, sondern auch aus einem Gefühl des Mitleids heraus?
Ja, es ist ein bisschen Ästhetik, ne?
Guck mal, wie er da steht. Der Designer
hat ja auch den Challenger gemacht, das ist ein schönes Auto.
Aber das glaube ich, glaub ich ja nicht.
Doch, aber guck mal, wie er da steht und wie brav der immer wieder sich reparieren lässt. Also der ist auch genügsam.
Wie kommst du eigentlich drauf, dass der Challenger-Designer auch den Granada gemacht hat?
Das habe ich mal gelesen, aber frag mich jetzt nicht, welcher Designer das war.
Der Blitz-Ilo oder was, auf der Witze-Seite.
Im Yps-Heft stand das.
Ah, ja. Hast du damals auch erst das Futter ins Wasser gekippt und nicht dann gewundert, warum die Urzeitkrebse nicht schlüpfen?
Meine sind geschlüpft, Mann.
Nee, ich habe nur die Urzeitkrebse gesehen.
Doch, ich habe Urzeitkrebse gehabt.
Nee, bei Ford muss doch damals Uwe Bahnsen gewesen sein am Ruder und bei Mopar Elwood Engel, ne?
Ja, aber die haben natürlich beim Challenger geguckt, so wie das Ding aussieht und das kannst du doch eins zu eins sehen. Aber ich kann dir das jetzt nicht 100% bestätigen. Aber da wir ja damals keinen Challenger kaufen konnten, habe ich mir halt einen Granada gekauft, ne? Weil Challenger kannte man natürlich schon aus Vanishing Point, den Film. Und dann, was willst du machen, ne? Wie willst du an so ein Auto rankommen mit 25?
Aber mit dem Hintergrundwissen müsste ja jetzt eigentlich Rosamunde Pilcher so eine deutsche Vanishing Point-Version drehen mit einem weißen Granada.
Ja, genau.
Und dann ist alles, das eine Autoüberführung von Gelsenkirchen nach Paderborn.
Ja, alles ein bisschen pausbäckiger geworden. Ne? Der Challenger ist ja nicht so filigran. So ein
weißer 1700er mit V4.
Aber willst du mich verarschen? Mein Auto war ein weißer 1700er mit V4. Aber wir wollten den ja unbedingt matt schwarz machen oder nachher.
Kowalski ist dann so ein alkoholkranker Bergmann aus Gelsenkirchen, der für 100 Mark das Auto überführen soll.
Ja, ich sehe ein neues Drehbuch.
Ja, und der hört dann die ganze Zeit WDR4 und freundet sich damit dem Moderator an.
Ah, geil.
Ist ein schöner Film, ja. Ich würde ihn gucken.
Wir können übrigens auch noch mal kurz bei Mercedes sagen.
Ja, da passiert so doch nichts. Kann.
Doch, mein Nachbar, Obstbauer Jan, der hat einen Sprinter, Behindertenfahrzeug mit Rampe hinten. Total nützlich, weil da kannst du auch Motorräder raufschieben. Ex-Behindertenfahrzeug. Kurzer Sprinter, irgendwie 90er Jahre. Spinnt aber immer rum mit Wegfahrsperre und Schlüssel an, aus. Und dann bin ich mit meiner Freundin da irgendwie Richtung Österreich. Wir haben ein Motorrad abgeholt, eine Carva Z1000. Die war schon hinten drin. Und dann 5 Grad irgendwo bei München, Raststätte. Wir gehen mal schnell pinkeln. Jacke im Auto, Mütze im Auto, Handy im Auto, Tür zu. Auf einmal klack, verriegelt sich das verdammte Ding. Komplett. Und wir stehen draußen im T-Shirt und komme nicht mehr in die Karre rein. Dann dachte ich, ey, ich muss in dieses scheiß Auto rein. Den habe ich mir ja noch ausgeliehen. Wollte ja ein bisschen die Scheibe einschlagen. Dann dachte ich, ja, okay, hinten Scheibenrahmen, ne? Gummi. Gummidichtung ist ja bei den Dingern sichtbar, ist ja nicht reingeklebt. Ey, wir brauchen ein Messer. Hast du kein Taschenmesser? Doch, ich habe ein Taschenmesser. Ein Schweizer natürlich. Und wo ist das? Ja, im Auto. So. Und dann hielt neben uns irgend so ein, ich weiß gar nicht, ganz belangloses Auto. Audi A4 mit so einem Pärchen drin. Und ich so total dreist, sag mal, habt ihr zufällig ein Messer? Und der Typ so, na klar. Und holt aus der Seitentasche so ein Bowie-Messer raus, so mit 20 Zentimeter Klinge, und drückt mir das so in die Hand, so als wenn er mir irgendwie ein Kaugummi gibt. Ich so, ja, danke. Und dann so Dichtung rausgeschnitten, Scheibe rausgenommen, hinten in die Karre eingestiegen, Türen aufgemacht und dann mit offener Scheibe weiter. Danke für das Messer. Mit Burger.
Ihr habt Crocodile Dundee getroffen.
Genau. Ja.
Auf dem Pendlerparkplatz.
Auf dem Pendlerparkplatz. Und die Frau, die dabei war, hatte, glaube ich, auch einen Schlangenlederhut auf. Das weiß ich. Das habe ich mir dazu gereimt. Aber ey, wie geil. Was wäre sonst passiert? Erfroren. Oder Scheibe einschlagen. Ich meine, so bei ganz neuen Karren kannst du halt nichts mehr machen. Was ist denn dein Tipp irgendwie, um eine Autopanne möglichst zu verhindern? Vor Fahrtantritt.
Fahr einfach gar nicht los.
Das ist das Beste. Kratz die Plakette ab, lass die Karre in der Garage.
Naja, was heißt, ne? Verhindern. Also ich glaube fest daran, dass immer das eintritt, woran du eh nicht gedacht hast, ja? Also
du rechnest mit einem geplatzten Kühler und die Hinterachse fliegt raus, oder was?
Ja, so, ne? Ich ich muss gerade überlegen, genau, bei meinem B-Kadett, mit dem sind wir vor 2 Jahren zum Big Meet nach Schweden gefahren.
Nach Westeros, oder?
Mhm. Auch alles bedacht und gemacht und getan. Die ganzen Zündungsgeraffel neu und so weiter und so fort. Und natürlich, was ist passiert? Die Wasserpumpe ist dann natürlich hops gegangen, als wir schon da oben waren.
Aber du hattest natürlich eine mit.
Nee. Aber tatsächlich von Paddel, ein Kollege, hatte eine für ein C-Kadett dabei, die aber noch einen weiteren Abgang hat. Beim B-Kadett ist das irgendwie über einen Schlauch gelöst. Da ist irgendein Unterschied. Die absoluten Kadett-Cracks werden es wissen. Und diese Pumpe, die er dabei hatte, war auch noch gebraucht.
Mhm.
Das war so eine Wundertüte. Und dann hatte die natürlich noch Dichtungsreste hinten drauf. Und wie das halt so ist, ne, viel mehr als einen Kreuzschraubendreher hast du nicht dabei. Yes, und dann habe ich da so nach dem vierten Bier unter dieser komischen Nachtsonne Schwedens irgendwie auf diesen Gehwegplatten vor den Campingplatz-Toiletten da gesessen, so mit dem Bier auf, so als würde ich da irgendwie beten, und habe diese Wasserpumpe immer so, als würde ich sie planen, immer so über diese Gehwegplatten gezogen, bis hinten diese ganze Dichtungsgülle aus den 80er Jahren darunter war.
Das kannst du auch keinem erzählen. Was macht ihr denn da?
Das war meditativ, ne? Da sitzt du da 90 Minuten und reibst da so eine Pumpe. Manche sind auch zweimal in der Zwischenzeit auf Klo gegangen, dachten sich, guck mal da, der Deutsche sitzt da immer noch.
Und der reibt seine Wasserpumpe, der schleift seine Wasserpumpe auf der Gehwegplatte runter.
Die ganze Nacht geht die Pumpe, katschung, katschung. nee, das ist zum Beispiel auch so, ne, wenn mich einer fragt, Big Meet 2023, wie war's? Mir fällt nur dieser Moment eigentlich immer ein, wie ich da, weißt du, über mir diese eine Neonröhre, wo immer so diese grenzdebilen Motten immer wieder so dong, dong gegenfliegen, und dann dieses Kratzen der Pumpe. Manche Leute werfen
die mit. Das könnte auch so ein David Lynch-Film sein.
Wenn dann der ganze Ort anfängt, mit Wasserpumpen auf den Gehweg zu reiben, weil irgendwelche Außerirdischen irgendwelche Strahlen auf das Dorf richten.
Ja, stell dir mal vor, da landen jetzt so Außerirdische und gucken sich das so an. Okay, ihr habt hier Fahrzeuge erfunden, weil ihr so langsame Anatomie habt. Und was macht der da jetzt genau? Ja, der reibt seine Wasserpumpe auf den Gehweg.
Du musst die Pumpe anbeten, ist bei Opel eine Schwachstelle. Ja. Aber das, was ich da auch wieder so schön finde, ist, wenn du dann 1000... Ich glaube, von Mainz aus sind es 1400 Kilometer.
Mhm.
Wenn du 1400 Kilometer in der Ferne dann nachts im angeduselten Kopf, im Dunkeln, im Schein von 3 so Handytaschenlampen so auf der Campingplatzwiese eine gebrauchte Wasserpumpe einbaust und da mit Hylomar rumsaust.
Und das funktioniert auch noch.
Ja, aber alleine diese 6 Experten im Halbkreis drumherum.
Mhm. Hände in den Taschen.
Dann noch 2 besoffene Schweden, von denen du kein Wort verstehst, sind auch noch mit dabei.
Mhm.
Wenn du dann ansetzt...
Das ist schlimmer als beim Fußball. Alle sind Trainer.
So, aber dann setzt du die Knarre an, um die Schraube zu lösen. Und dann ist es plötzlich mucksmäuschenstill. Weil ein zu frühes Pling und das Ding dreht frei. Und du weißt, Game over, wir werden für immer hierbleiben. Und das sind ja alles so Adrenalinschübe. Das werden ja Leasingnehmer nie erleben.
Nee.
Ja, wenn du schon für einen platten Reifen den 12-Tonner anrufst, damit der dich irgendwo hinbringt. Und dann hat der Mist auch noch funktioniert. Und
aber du musst nachdenken, wie du das lösen kannst. Wenn du kein Schleifpapier hast, dann nimmst du halt eine Gehwegplatte. So.
Ne?
Und wenn du zum Beispiel einen zu großen Schraubenschlüssel nur hast, sagen wir mal 13er Schlüssel für eine 10er Mutter, dann kannst du da ja auch immer noch einen Stein oder irgendwas anderes zwischen machen, um das zu überbrücken und diese verdammte Schraube zu lösen. Und das ist Afrika-Improvisation.
Und das Schöne ist ja auch, dann ist das alles so zusammen improvisiert. Und
dann fahrt ihr damit noch 4 Jahre rum, ich weiß.
Zwei Tage später trittst du dann die Heimreise an, und wie dann mit jedem, ich sag mal, 100er Kilometer Schritt, den die Kiste geschafft hat durch diese Nadelwälder, so deine Nervosität langsam abnimmt, wie du...
Das dauert aber, ne?
Wie du dich selber dabei beobachtest, wie du immer mehr Nebengeräusche wieder ignorieren kannst. Ich finde, das ist... Das klingt jetzt so, als würde ich zum Yoga gehen. Ich finde das spirituell.
Ja, ist es auch.
Also gerade wenn ich so weit weg bin, ich fahre ja gerne sehr weit weg mit alten Schrottkarren, dann stelle ich mir oft vor, weißt du, dann so der Kadett zum Beispiel jetzt so über irgendeine Landstraße in Schweden. Rechts ist ein schöner See, links steht so ein Elch, der rennt dir gleich vor die Kiste, und du rollst da so mit 110 Tacho, also echte...
Eins mit der Maschine.
ne, echte 80, rollst du da lang, Langschalter, das Ding schreit, als würdest du gerade die Mulsanne gerade in Le Mans langfliegen. Und dann denke ich mir immer oft so, das ganze Geraffel hier ist über 50 Jahre alt. Und was da jetzt gerade alles passiert, ne? Der Keilriemen treibt die Wasserpumpe an, der Kühler hält dicht, obwohl er echt traurig aussieht. Der Unterbrecherkontakt, der macht da auf und zu die ganze Zeit. Also diese ganzen Komponenten, um die du dich 10 Jahre nie richtig gekümmert hast, die geben gerade ihr Bestes. Und
dein Gehör ist ganz wach, weil du jedes Geräusch irgendwie sofort irgendwie...
Das ist geil.
Wahrnimmst, ne? Ja,
ja,
ich weiß genau, was du meinst.
Also ich finde das spannend und ich finde das immer noch faszinierend und ich finde es auch ein Privileg, so alte Autos zu fahren. Hätte ich als Kind nie gedacht, dass wir noch mit solchen alten Autos spielen. Und es ist ja auch wirklich der finale Beweis, was diese Ingenieure damals, zum Beispiel jetzt erst recht beim B-Kadett, das war damals ein Billigauto, dass ein Billigauto, um das sich 50 Jahre so leidlich gekümmert wurde, es immer noch packt, Schweden und zurück. Gut, die Wasserpumpe hätte ich auch zu Hause irgendwie mal wechseln können nach all den Jahrzehnten. Da kann man dem Auto ja keinen Vorwurf machen. Und als wenn es so ein Gott geben würde, weiß ich noch, dann habe ich noch bei Paddel gepennt, oben in Bad Segeberg. Und bin dann den nächsten Tag nach Hause gerollt, bin dann noch mal die 50 Kilometer wieder nach Mainz zur Arbeit mit dem Kadett gefahren.
Auch noch.
Und dann nachts auf dem Rückweg wird die Karre plötzlich wieder schlagartig heiß. Und ich denke mir so, nee, jetzt schon wieder Wasserpumpe oder was? Die war doch noch gut. Und dann hat sich tatsächlich 15 Kilometer vor meiner Haustür das Thermostat geweigert, den großen Kreis aufzumachen. Und deshalb ist mir der Schlauch weggeflogen unten. Dann war wieder Game Over. Und,
aber es ist fast geschafft.
Ja, bin ich da in so einem rheinhessischen Dorf nachts gestrandet und ein ganz junges Mädchen hat nachts auf der Landstraße angehalten und mich gefragt, ob ich noch alle gerade hätte, weil ich da mit so einem qualmenden Auto aus einem Land vor unserer Zeit stehe. Die war so 18, 19, das ist Wahnsinn, wenn du überlegst, die ist so 2006 geboren und dann steht da jemand mit so einem Auto. Die hat dann noch ihren Vater geholt, der kam dann so mit Puschen an und hatte noch so einen riesen Kanister Wasser. Aber da war nichts mehr zu machen, den Schlauch konnte man noch nicht mehr mit Gaffertape so richtig frickeln und flicken. Aber dachte ich mir auch, Wahnsinn, ne? Dann machst du da rum und ich konnte mich dann wieder erinnern, wir hatten noch in Schweden auf dem Campingplatz die Diskussion, ob wir dieses vergilbte Thermostat da wieder reinhängen oder ob wir lieber direkt ohne fahren.
Tja.
Und eigentlich war Kotti schuld, der stand nämlich da mit seinem ekelhaften Diebelsalt in der Hand und sagte, die Ingenieure haben sich ja was dabei gedacht.
Genau.
Hätten wir es da direkt ins Unterholz geworfen, ne? Aber ist ja schön, dass das Thermostat wirklich noch so lange die Zähne zusammengebissen hat. Und man war quasi fast zu Hause.
Also man könnte ja fast sagen, die Autos wollen einen nach Hause bringen. Und die Ingenieure, die haben damals die Autos ja nicht so gebaut, dass sie irgendwann auseinanderfliegen, sondern nach bestem Ingenieurswissen. Die Controller haben ja noch nicht so das Sagen gehabt.
Ja, ich glaube, die hatten damals schon bei der Karosserie ganz schön das Sagen, ne?
Ja, da schon, ja, weil die faulen ja alle weg. Aber technisch haben die gesagt, nee, das bauen wir so, das funktioniert, das kann man reparieren. Und dass das so lange gehalten hat, das kann ja keiner ahnen. Aber wie geil, die Dinger laufen ja immer. Also ich musste mit meinem B-Kadett, ich habe auch einen Caravan, ne, den mit der richtig dicken Maschine, 1100, 45 PS. Und wenn das alles nicht fährt zu Hause, der springt sofort an, fährt immer.
Was ich auch schön finde ist, an so einer Panne, da stellt dir ja immer so der Weltgeist quasi auch ein Rätsel. Ja, wenn die Kiste ausrollt, je älter das Auto ist, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du den Fehler, auch wenn du ihn vielleicht mangels Teilen nicht beheben kannst, aber du kannst ihn fast ja immer diagnostizieren. Das ist ja auch das, was manchmal dann so die netten Damen bei der Pannenhotline so irritierend finden, wenn du da anrufst und sagst... Und
den selber, das ist ja, du lässt dich vor der OP einliefern und sagst genau, wo der Typ das
Ganze so, ansetzt. Ja, Zündverteiler ist gebrochen am Plymouth Satellite.
Woher wissen Sie das?
Ja, du, wenn man die Kappe abmacht und man betätigt den Anlasser, dann bewegt sich nicht der Verteilerfinger.
Aber da fällt mir gerade eine Geschichte ein, da war ich selber nicht an Bord, zum Glück. Später bin ich mit diesem Auto gefahren und war auch ganz hellhörig im wahrsten Sinne des Wortes, wenn irgendein Geräusch aus dem Antriebsstrang kam. Die Vorgeschichte dazu war, dass Kumpels von mir mit dem 280 SE 116er Benz mit Vollgas auf ein Konzert nach Hamburg gefahren sind, linke Spur. Und da war eigentlich klar, woher der Schaden kommt. Da ist nämlich die Kardanwelle vorne abgerissen bei 180. Und wenn die Kardanwelle vorne abreißt,
dann siehst du sie auch nochmal.
Da siehst du sie auch nochmal. So, das Ding hat um sich geschlagen im Tunnel und hat den Kabelbaum vom Radio erwischt und hat das Radio wie in ein schwarzes Loch weggesogen. Alle haben die Füße hochgenommen, weil das Ding um sich geschlagen hat, kam aber nicht in den Innenraum. Aber das Öl aus dem Getriebe auf den heißen Auspuff hat zu einer Qualmwolke geführt, wie die Explosion der Challenger. Wann war das? In den 90ern irgendwann?
So. 6, 8. Ach, Challenger, Moment, das war die zweite, ne?
Das Raumschiff, die Challenger.
Ja.
So, und dann kein Vortrieb und keine Bremse und auf der linken Spur irgendwie ausgerollt. Komplett Kardanwelle abgerissen, Radio weg, der Schacht, das war ein riesiges Loch. Alle in Panik. Da konnte weder ADAC noch was machen, noch hat irgendwas geholfen. So, und nachdem ich das Auto damit repariert hat, sind wir damit nochmal in Urlaub zum Surfen nach Frankreich gefahren. Und sobald ein kleines Klickergeräusch aus Richtung Tunnel kam, von unten, alle sofort Füße hoch. Ne? Aber hat gehalten.
Ich überlege gerade, die Challenger-Katastrophe war in den 80ern. Ne? Wie hieß denn das zweite Ding, was beim Wiedereintritt dann verglüht ist?
Discovery?
War das 03 muss das so rum gewesen sein, oder?
Ich weiß das gar nicht mehr.
Aber eigentlich müsste man mit deinem rostigen Challenger mal eine Geschichte für American Classics machen. Die Headline ist ja super, die Challenger-Katastrophe.
Ja, genau. Soll das Ding auch im Feuerball verdienen oder was? Und dann mal wieder einen obligatorischen Anruf. Ja, wir sind liegen geblieben. Ja, wo ist denn das Problem? Ja, Raketenabsturz oder sowas. Oh, nee. Apropos liegen geblieben, mir fällt was ein. Mein Kumpel Bertelsmeier, Arne von früher.
Das ist der mit dem Lexikon?
Kann sein. Er hat einen Audi 100 5S gefahren, Vergasermaschine, 5-Zylinder, geiler Sound.
CSU-Wähler.
Vielleicht. Und die Diskothek Kutsche.
Oh, das klingt schon nach...
Das ist in Fleckeby, Dorfdisco.
Hier treffen sich die Reste.
Da haben wir halt gesoffen und es gab natürlich keine Handys, das war jetzt wirklich früher. Und dann hängt da so ein Wählscheibentelefon beim Barkeeper, bei Helmut, da so hinten. Und so nachts um 12 stehe ich da am Tresen mit Bier und dann klingelt dieses Telefon so gring und dann geht er ran und drückt mir den Hörer rüber, ja, ist für dich. Ich so, was war denn der Scheiß jetzt? So, geh ran, so, ja, ey, hier ist Arne, ich bin liegen geblieben, kannst mich mal abholen? Ich so, ja, wo bist du denn liegen geblieben? Ja, hier 4 Straßen weiter. Ich so, dachte, was hast du dann im Kopf, ne, Audi 100? Hat er schon wieder eine Kupplung abrauchen lassen oder ist er irgendwo gegen oder keine Ahnung. So, dann fahren wir dahin. Der ist gar nicht liegen geblieben. Der ist mit seinem Auto in der Hauswand stecken geblieben, weil er mit irgendeiner Biene auf Tour war nach der Disco und war abgelenkt und ist gerade stumpf ins Haus reingenagelt. Ich sag mal, willst du mich verarschen? Du bist doch nicht liegen geblieben. Ich dachte schon, du hast was mit der Wasserpumpe oder mit Zündkerzen oder was weiß ich. Ja, wieso? Ich bin doch liegen geblieben. Ja, ey, Alter, du steckst in der Hauswand. Und da ran schreiend irgendwelche Hausbesitzer rum, die sagen, das muss alles gemauert werden.
Ach Quatsch. Oh, kommt ein Sichtschutz drüber.
Also Audi 100, ne, fährt immer, steckt nur manchmal in der Hauswand und bleibt dann halt auch stehen.
Ja, und ich finde ja auch, jeder Motorschaden ist ja auch eine Chance. Ich habe mir mal, das musste auch mit Anfang 20 gewesen sein, Admiral B gekauft. Da hatte schon jemand einen 2,5 Liter Einspritzer aus dem Senator nachgerüstet. So ein kleinerer Exportmotor war das. Und wenn man den voll durchgeladen hat, den Motor, der war relativ zügig, so mit 140 PS, dann war da ein brutales Magerklingeln. Aber ich habe das natürlich damals gar nicht geschnallt. Ich hatte endlich mal ein Auto, was so fast 200 fuhr.
Aber wer kennt denn das Wort Magerklingeln noch heute? Was für ein bescheuertes Wort.
Du, ne? Das klingt eigentlich so wie so aus so Milchspeise, ja? Ja, genau. Der neue Milram, jetzt mit Magerklingeln. und genau. das war irgendwie so... Das ist ja so ein ganz spezielles Geräusch. Und wenn du Anfang 20 bist und du willst einfach nur schnell fahren mit so einem alten Bock, dann raffst du es halt nicht. Ich dachte immer so, ja, vielleicht so ein Hitzeschutzblech, was da irgendwo...
Nee, das sind ja eiskalte, richtig heiße Fehlzündungen.
Ja, ja, klar, aber ich dachte halt, da ist irgendein Blech, was da irgendwo am Auspuff liegt. Und dann habe ich dem Ding halt immer voll auf den Kopf gegeben. Und dann waren wir auch mit dem Auto auf dem Weg zu euch nach Hamburg von Essen aus, zum Motodrom. Und dann auch so, ne, was der das scheiß Dreiganggetriebe hergegeben hat, weißt du, so Tacho 180, 190, so wie man heute nicht mehr fahren würde, erst recht nicht mit 4 verschiedenen Reifen aus den 80er Jahren.
Nee. Einsteigen, gegenlenken.
Einmal Grobstolle, einmal mit Stollen da, mit so Stahldingern und weißt du, so egal, da habe ich noch gefunden, draufgezwirbelt und Vollgas A1. Und dann hat das auch irgendwann einen riesen Knall gegeben. Und dann ausgestiegen und dann dachte ich mir so, bei dieser Doppelpol-Auspuffanlage so, was ist das für ein weißer Staub? Und dann haben wir wieder zurück in der Werkstatt, in unserer kleinen Hobbywerkstatt nach der Demontage des Zylinderkopfs festgestellt, dass ein Kolben komplett verbrannt war, der war weg.
Ja, weil ihr so
heiße das war Aluminiumstaub. Der hat bei maximal
das Ding ausgespuckt.
Ein Kolben war weg, einfach hinten rausgehustet.
Ja, das musst du dir mal vorstellen, was das Material aushält, wenn ihr da das so misshandelt.
Und das Ärgerliche war, der Fehler lag einfach nur darin, dieser Gummischlauch zwischen Ansaugbrücke und Luftmengenmesser, der hatte einen Riss.
Und dann zieht er Luft. Und,
ja, und der Luftmengenmesser hat ja vorher schon das Gemisch quasi ausgerechnet. Das heißt, der hat dann viel zu viel Luft und viel zu wenig Sprit. Und ich weiß noch, im Nachhinein wusste ich noch, ich habe mich am Anfang immer gefreut, ich habe mir so einen Admiral gekauft, der verbraucht gar nicht so viel. Ja klar, die Zündkerzen war ja auch schneeweiß. Aber ja gut, man war halt so doof, aber man lernt ja auch, ne, daraus. Und das meine ich gerade, jeder Motorschaden ist eine Chance. Man hat viel gelernt. Damals hat sich dann meiner unkundigen Hände Grischard Dördelmann angenommen, so eine Opel-Schraubergröße aus Essen und Bassist bei Demented A Go, glaube ich.
Ah, echt?
Genau, und dann haben wir da zusammen einen 3-Liter aus dem Senator A reingehangen. Und das meinte ich gerade, ne? Du kannst da am Straßenrand stehen und das finde ich auch immer so spannend, wenn du so Kaufberatungen liest, ne? Oder auch wenn dir so Menschen erzählen, was die Werkstatt für einen Motorschaden will. So, ja, gut, wenn du in der Fachwerkstatt gehst und sagst, mach das mal, dann erreicht das schnell irgendeine Summe, wo du sagst, okay, ich steige hier aus. Aber das war damals so bei irgendeinem so Opel-Schrauber im Münsterland einen 3-Liter gekauft.
Die lagen ja auch noch irgendwo rum.
Für 100 Euro und in meiner Unwissenheit noch nicht einmal so einmal mit dem Schlüssel an der Riemscheibe durchgedreht, sondern einfach nur so, naja, wenn du das sagst, ne? Und dann haben wir diesen 3-Liter so in Mutters Twingo reingewuppt, so mit dem Motorkran, so
völlig. Oh, und alles vollgehört. Die Decke.
Ja, ja. Oh, und auch hinten so die Rückbank kaputt gemacht, weil, ne, umgelegt und dann so den fetten Motor da drauf und irgendwie so diese Anlasserausbucht
und dann Stoff gebohrt. Bei sowas haust du auch immer diese Kante kaputt, wo die Gummidichtung dran ist. Die ist immer platt.
Ganz beliebt. Oder du hast noch irgendwo so diese Blechstreifen, wo der Luftfilter drauf hängt. Die sich dann so in irgendwelche Sitzpolster bohren oder irgend so ein Scheiß. Die Karre sah dann da aus wie Sau. Konnte ja keiner ahnen, dass die Dinger mal irgendwann zum Kult erklärt werden.
Nee, das konnte man keiner
ahnen. Nee, will ich auch nichts vom wissen. Und ja, so, ne, wurde dann daraus plötzlich eine richtige Waffe. Das heißt, im Nachhinein war ich total glücklich, dass ich danach einen 180 PS Opel Admiral hatte. Und dieser Motorschaden war das Beste, was mir eigentlich passieren konnte.
Also es war ein Zeichen. Wir können also jetzt abkürzen. Autopannen sind eigentlich Abenteuer. No risk, no story.
Autopannen sind Aktivitäten, Kommunikation, Bildung. Weil ich glaube schon, das bisschen, was ich so selber schrauben kann, habe ich diesen defizitären, schlecht gewarteten Autos zu verdanken, die einen dann dazu zwingen, jetzt muss was getan werden.
Ja, und nicht nur das. Du bleibst meistens dort liegen, unfreiwillig, wo du neue Erlebnisse hast und neue Freundschaften.
Und, liebe Freunde, Autobahn kann man nicht bei Jochen Schweizer buchen.
Nee, kann man nicht. Die müsst ihr selber erleben. In dem Sinne freuen wir uns natürlich, wenn ihr selber genau wisst, wovon wir hier geredet haben, weil ihr das auch erlebt habt. Könnt ihr ja gerne mal irgendwie kommentieren. Und beim nächsten Mal reden wir wieder über schöne Sachen. Und wenn wir jetzt beide nach Hause fahren, hoffentlich oder zum Glück oder vielleicht oder hoffentlich auch nicht, ohne Schaden.
Lass die Finger weg von Unterbrecherkontakten aus China.
Ich fahre kontaktlos. Tschüss.
Tschüss.
Crash GT, ein Unternehmen der Randgruppe Motorraver und American Classics. Lizenziert vom Bundesministerium für Automobile Entfaltung. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Autodealer oder Car-Therapeuten.